This podcast is brought to you by the wonderful people of Air Flyless.
この番組はエアやフライレスの提供でお送りします。
ロストジェネレーション、35歳から45歳周辺の人たち、今も地獄生きてますよ。だって大学出た後に正社員として働けなくて、バイト、非正規、それをつないできた。
Das ist die Stimme von Yamamoto Taro.Bis vor circa 10 Jahren Schauspieler und TV-Promi. Nach dem großen Erdbeben, der Tsunami und dem GAU in Fukushima 2011 aber, wurde er zu einem Politiker, der erst als Einzelkämpfer ins Oberhaus gewählt wurde, dann 2019 eine Partei gründete. Und mit dieser Rewa Shinsengumi wirbt er nun Land auf, Land ab für viel mehr Sozialleistungen, will die Mehrwertsteuer abschaffen und vor allem die Menschen an den Rändern der Gesellschaft überzeugen.Zeugen, dass die da oben in Tokio tun müssen, was das Volk will. Die Regierung sei schließlich vom Volk bestellt und bezahlt. Und zum Volk gehören auch die, um die es in diesem Podcast geht.
Japan. Und dann das.
Yamamoto steht am Anfang unseres Podcasts, weil er in seiner Wahlkampfrede von der verlorenen Generation spricht, der Lost Generation oder was nach Katakanisierung und Abkürzung sprachlich auf Japanisch noch übrig bleibt, Rosso Gene. Yamamoto erklärt, dass es diesen Menschen nicht gut gehe. Er spricht davon, dass sie auch heute noch in der Hölle leben würden. Nach Uni-Abschluss keine reguläre Beschäftigung gefunden, sich mit Jobs durchgeschlagen und als es mit der Konjunktur wieder aufwärts ging, da wurden die bevorzugt, die frisch von der Uni kamen. Das ist ein Grund, warum diese Folge unseres Podcasts den Titel »Verloren auf dem Arbeitsmarkt« trägt. Es gibt aber noch einen anderen und der ist ziemlich überraschend.
Dieser Podcast wird unterstützt von Air Flyless.
Diejenigen, die in den 1990er Jahren einen Universitätsabschluss erwarben, kamen auf den Arbeitsmarkt, als die Seifenblasenwirtschaft platzte. Dass ihre Suche nach einer regulären Anstellung dadurch äußerst schwer wurde, konnte man aus Massenmedien und auch wissenschaftlichen Beiträgen lernen. Und das nicht nur in Japan selbst. Auch in der japanologischen Beschäftigung im Ausland ist die verlorene Generation zusammen mit den verlorenen Dekaden der 1990er und 2000er Jahre immer wieder behandelt worden. Und das so oft, dass die beiden Gäste, die bei der Aufarbeitung dieses Themas heute mit an Bord gekommen sind, sehr verwundert waren, denn nach einem genauen Blick auf allerlei Statistiken hatten sie den Eindruck, die Lost Generation sei in all den Beschäftigungsdaten verloren gegangen. Sie war offenbar nicht mehr da. Dr. Stefania Lotanti von Mandach, Japanologin, Wirtschaftswissenschaftlerin und seit 2010 am Asien-Orient-Institut der Universität Zürich tätig, ist die eine Expertin, die mit uns über ihre Forschungsergebnisse gesprochen hat. Dr. Georg Blind, ebenfalls Wirtschaftswissenschaftler und seit letztem Jahr am Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Duisburg-Essen, ist der zweite Experte. Beide haben mehrfach gemeinsam publiziert und sich dabei auch mit dem Arbeitsmarkt in Japan seit den 1980er Jahren befasst. Bevor wir sie zu Wort kommen lassen, aber noch ein paar Hintergrundinformationen zum heutigen Thema. Als die verlorene Generation, die von der Anstellungseiszeit betroffen war, gelten die in den 1970er Jahren Geborenen. Laut Arbeitsministerium habe diese Eiszeit ab 1993 etwa 10 Jahre angedauert. Verursacht worden sei sie durch das Platzen der Konjunkturblase oder der Bubble, wie man diese Seifenblasenwirtschaft auch nennt. Wie kam es zur Bubble? Bevor ich versuche, das zu erklären, schicke ich ein Zitat von George Bush dem Jüngeren voraus. I'm not an economist. Aber das mit der Bubble war ungefähr so. In den 1980er Jahren war der Yen im Vergleich zum Dollar billig, Exporte aus Japan entsprechend günstig. So günstig, dass sich die US-Regierung auch unter Druck der eigenen Industrie dagegen zur Wehr setzte und im Plaza-Abkommen 1985 eine Verteuerung des Yen durchsetzte. Jetzt musste man nicht mehr 250 Yen für einen Dollar zahlen, sondern nur noch 150. Beteiligt an diesem Abkommen waren die G5-Staaten, also auch Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Und ja, der US-Dollar wurde auch gegenüber der deutschen Mark abgewertet. Um die Auswirkungen der nun deutlich teurer gewordenen Exporte aus Japan auf die japanische Wirtschaft zu dämpfen, entschied die Bank of Japan, eine geldpolitische Lockerung zu betreiben. Zinsen fielen, Kredite wurden sehr günstig. Ergebnis: Viele Firmen nahmen die nun sehr günstigen Kredite auf und investierten in Aktien, Grundstücke, Immobilien. Kostete ja nichts und weil das alle taten, stieg der Aktienindex Nikkei auf einen nie dagewesenen und auch seitdem nie wieder erreichten Wert. Sie erinnern sich an den Recruit-Skandal? Der ist mitten in dieser Blase passiert. Grundstücke wurden zu absurden Preisen gehandelt, vor allem in Tokio, Yokohama, Osaka und anderen großen Städten. Und auch viele japanische Haushalte hatten plötzlich viel Geld zur Verfügung. Menschen reisten und konsumierten wie nie zuvor. Als Student hat man mir damals an einer Deutschschule 10.000 Yen für eine Zeitstunde Unterricht bezahlt. Ich glaube, alle waren in die Baburu verliebt. Nur die Partycrasher von der Bank of Japan, die nicht. Wohl, weil sie verstanden, wohin der große Rausch am Ende führen würde. Die Bank of Japan ließ die Luft aus der Blase. Nun galt eine restriktive Geldpolitik, Zinsen wurden also erhöht, wodurch die Kredite teurer und unattraktiver wurden. Dadurch fielen die überteuerten Preise von Immobilien, Grundstücken und Aktien. Zahlreiche Kreditnehmerinnen konnten ihre Kredite nicht mehr bedienen. Firmen gingen pleite, Banken litten unter sogenannten faulen Krediten. Das wirkte sich dann auch auf die Gesellschaft aus. Nicht nur die vorher großzügigen Bonuszahlungen in Firmen wurden reduziert oder verschwanden ganz. Manche Unternehmen mussten Angestellte entlassen. Ein Schock für alle, die auf lebenslange Anstellung gesetzt und diese als Standard verstanden hatten. Diejenigen, die beim Platzen der Blase ihren Uni-Abschluss machten, traf es, so das Narrativ, aber noch härter. Kaum eine Firma wollte wie zuvor reguläre Mitarbeitende anstellen. Regulär bedeutet unbefristet, sozialversicherungspflichtig und mit hohem Kündigungsschutz. Irregulär angestellten Verhältnisse wiederum sind Jobs mit deutlich weniger oder gar keiner Arbeitsplatzsicherheit und geringerem Gehalt. Abwarten, bis sich die Konjunktur erholt hat, stellte für die betroffenen jungen Menschen jedoch keinen Hoffnungsschimmer dar, denn als es wirtschaftlich wieder aufwärts ging und Firmen wieder einstellten, bevorzugten sie diejenigen, die gerade erst von der Uni kamen, nicht die Absolventen und Absolventinnen der Jahre davor. Vor allem die jungen Männer, die keine reguläre Anstellung hatten ergattern können, galten nun als verloren. Nicht nur ohne Aussicht auf Festanstellung, Sicherheit und stabiles Einkommen, sondern dadurch auch mit nur kleiner Chance auf Familiengründung. Ohne regelmäßiges und ausreichend hohes Einkommen wurde ein Mann nicht als potenzieller Familienvater betrachtet. Mit dem weiteren Lebenslauf dieser Generation wurde auch der Anstieg der irregulären Beschäftigungsverhältnisse in Verbindung gebracht. Ohne Chance auf reguläre Anstellung blieb nur noch Teilzeit, Jobben, unsichere Arbeitsverhältnisse. Firmen wollten flexibel bleiben, Personal einfacher abbauen können und stellten lieber günstig irregulär ein. Somit war ein weiteres Narrativ begründbar, nämlich das von einer zunehmend unsicheren Arbeitswelt, in der die irregulären Stellen die sicheren regulären Stellen verdrängen. Georg Blind fasst das so zusammen.
Ich denke, dass fast jeder, der sich mit Japan beschäftigt und auch mit japanischen höheren Bildungseinrichtungen zu tun hat, hat sehr viel gehört über die Schwierigkeiten der Jobsuche für Absolventen von Hochschulen. Und im Kontext des Begriffes der verlorenen Dekaden entstand dann auch der Begriff der Lost Generation oder aber Eiszeit, Ice Age, Job Market Ice Age. Ja? Und da wir ohnehin die Daten angeschaut haben für die Arbeitsmarktentwicklung, haben wir das auch selbstverständlich nach Alterskohorten unterschieden. In der Gruppe 15 bis 22 Jahre, die jüngste Kohorte, die irgendwo im Arbeitsmarkt in Berührung kommen kann, ist der Anteil nicht regulärer Beschäftigung ganz massiv gestiegen, in absoluten Zahlen um etwa 2 Millionen Arbeitnehmer. Und ist auch die Zahl der regulär Beschäftigten massiv zurückgegangen. Das ist für viele Jahre hintereinander so. Wir kannten aus der Literatur und auch aus der medialen Darstellung dieses Phänomens, nicht reguläre Beschäftigungsverhältnisse in Japan, eigentlich immer eine Darstellung, die Anteile dargestellt hat. Wie viel Prozent der Arbeitnehmenden sind in einem regulären Beschäftigungsverhältnis, wie viel denn in einem nicht regulären? Und da war deutlich zu sehen, dass dieser Anteil der nicht regulären in der Zeit ab etwa der Mitte der 80er Jahre stetig anstieg. Ja, von irgendwo um die 15% sich mittlerweile mehr als verdoppelt hat und in Richtung 40% zu laufen droht. Droht auch deshalb, weil das die übliche Interpretation war, dass man sagte, naja, in den 80er Jahren waren fast ein großer Teil, 85% der Arbeitnehmer, waren im Genuss sicherer, lebenslanger Beschäftigungsverhältnisse, voll sozialversicherungspflichtig etc. Und dass diese sehr gesunde Basis doch am Zerbröckeln sei. Und eines schönen Tages haben Stefania und ich, zur Vorbereitung einer Vorlesung, mal gesagt, ja, wollen wir doch mal schauen, wie echt die Struktur und die Größe dieser japanischen Erwerbsbevölkerung ausschaut. Und haben im Grunde die Zahlen zuerst mal gesehen, die hinter diesen Verhältnisgrafiken standen. Und mussten dann feststellen, dass eigentlich die Anzahl, absolute Größe der Erwerbsbevölkerung, die in regulären Beschäftigungsverhältnissen arbeitet, mehr oder minder konstant bis leicht steigen blieb in diesem Zeitraum der letzten gut 30 Jahre. Und diese Verkehrung des Verhältnisses durch einen massiven Anstieg nicht regulärer Beschäftigungsverhältnisse zustande kommt. Das hat uns zunächst mal überrascht, weil wir dachten, na, es gibt bestimmt weniger, wie viele anderen auch, dachten wir, es gibt bestimmt viel weniger reguläre Beschäftigung. Diese Institution des japanischen Arbeitsmarkts ist auf dem absteigenden Ast. Und das wurde dann zunächst mal klar, dass das nicht der Fall ist.
Ja, verstärkt wurde der Eindruck, dass eben nicht reguläre Arbeitsverhältnisse reguläre Arbeitsverhältnisse ersetzen, auch durch zahlreiche Case Studies auf Firmenebene, wo eben gezeigt wurde, wie viele reguläre Angestellte durch nicht reguläre ersetzt worden sind. Das waren, wenn ich mich richtig erinnere, einige Case Studies aus dem Einzelhandel, die ich mir angeschaut hatte und den Eindruck weiter verstärkt hat, dass das reguläre Arbeitsverhältnis in Japan etwas ist, das es in naher Zukunft nicht mehr geben wird, wenn denn die Entwicklung so weitergeht. Eine Frage, die sich uns gestellt hat, war immer, welchen Anfangszeitpunkt für unsere Analyse wählen wir und welchen Endzeitpunkt. Endzeitpunkt war relativ klar für uns, also das letzte Jahr, für das überhaupt Daten vorhanden waren. Beim Anfangszeitpunkt war das Ganze nicht so einfach. Es gab Studien, die nahmen als Anfangszeitpunkt das Jahr 1997 und da findet man dann tatsächlich das Resultat, dass reguläre Stellen ersetzt wurden durch nicht reguläre. Wir haben aber gesagt, weshalb sollte man 1997 wählen? Wir sollten einen Anfangszeitpunkt wählen, der vor der Bubble Economy liegt, also bevor die japanische Wirtschaft in diesen Ausnahmezustand eingetreten ist. Deswegen haben wir das Jahr 1988 gewählt, das für uns, wie soll ich sagen, die gute alte Zeit repräsentiert. 1997 finden wir deshalb problematisch, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, die Firmen haben auch nach dem Platzen der Bubble 1991 munter ganz, ganz viele Leute eingestellt. Und sie haben erst 1997, 98 eigentlich damit aufgehört. Obwohl die wirtschaftliche Entwicklung eben nicht mehr rosig war, es eben nicht mehr nur noch bergauf ging. Weshalb die Firmen weiterhin so viele Leute eingestellt haben, lässt sich, glaube ich, schon erklären, zum Beispiel dadurch, es haben Pläne bestanden, nicht? Die wurden weiterhin umgesetzt. Vielleicht wollte man oder konnte man gar nicht realisieren oder sehen, dass die Blase geplatzt ist und dass die wirtschaftliche Erholung auf sich warten lassen wird. Man ging wahrscheinlich eher davon aus, dass es sich um eine kleine Delle handelt im wirtschaftlichen Verlauf und dass die Erholung eigentlich bald wieder eintreten wird.
Im Grunde haben die in Japan jahrelang, wirklich dann ein Jahrzehnt lang im Finanzbereich, in den Unternehmensfinanzen durchaus zu kämpfen gehabt mit den Folgen der Bubble. Arbeitsmarkt aber, und das ist ganz wichtig, ist tatsächlich anders gelaufen, wie Stefania sagte. Das ging sehr lange so weiter, auch weil man in den Jahren 90, 91 noch gemerkt hat, Man bekommt gar nicht so viele Leute, wie man einstellen möchte. Und dann war die Devise, einstellen, wenn es geht. Und je größer die Unternehmen, umso länger, je größer sind die Organisationen, umso länger dauert es dann auch, bis man erstmal realisiert und dann sagt, okay, dann weniger einstellen. Und dann machen wir das ab nächstes Jahr, der laufende Prozess. In Japan geht das über ein Jahr. Ist ja schon, das machen wir jetzt noch so und dann ab übernächstes Jahr. So, ja, irgendwie gemerkt, 94, 95, dann machen wir es jetzt. Realisiert, 96, 97, umgesetzt, ja. Wir fanden es daher wichtig, eben von dem Jahr 88 auszugehen, was so zwischen Beginn und Höhepunkt der Bubble liegt und 80er Jahre auch von vielen in Japan bis heute eigentlich als gute alte Zeit ja, noch so erinnert wird. Was wir dann gemacht haben, war eine kleine Modellrechnung noch, und zwar zu sagen, ja, was hatte diese gute alte Zeit denn für Strukturmerkmale auf dem Arbeitsmarkt? Und da zeigte sich eine bestimmte Beschäftigungserwerbsquote von Frauen, die war recht niedrig, 50%, und von Männern. Und es gab eben 85% reguläre Beschäftigungsverhältnisse, 15% nicht reguläre. Und wir haben das dann projiziert mit der demografischen Entwicklung bis ins Jahr 2010. Wir haben gesagt, wenn nun diese Strukturfaktoren der guten alten Zeit genauso erhalten geblieben wären, wie sie damals waren, wären wir in absoluten Zahlen 2010, das war zu dem Zeitpunkt die neuesten Daten, rausgekommen und haben dann das verglichen mit den tatsächlichen Zahlen für das Jahr 2010 und haben dann eben festgestellt, es gibt tatsächlich etwa 1 Million mehr reguläre Jobs, als man hätte aus der Sicht der guten alten Zeit erwarten können. Es gab aber insbesondere 10 Millionen nicht reguläre Jobs mehr, als man hätte warten können. Und das war der Moment, wo wir uns fragten, wieso schreibt sich das niemand auf die Fahnen? Wieso beansprucht das niemand als Erfolg für sich in der japanischen Politik? Da sind wir nicht näher hinterhergegangen. We are not political scientists. Ja. Aber es war für uns bemerkenswert, dass sich das niemand geeignet hat als Erfolg. So, und da kommen wir dann eigentlich an einen anderen Punkt, nämlich an die Frage, naja, warum sind denn nun die absolute Zahl der nicht regulären Beschäftigungsverhältnisse so ganz massiv angestiegen in dieser Zeit? Da gibt es verschiedene Hypothesen zu. Was wir viel in der Literatur gefunden haben, war, ja, die Löhne der regulär Beschäftigten, die sind nicht mehr so gut. Vielfach ist es notwendig aus der Sicht von einem Haushaltseinkommen, dass der bisherige Alleinverdiener, dass zusätzlich zu dessen Einkommen noch weiteres Einkommen generiert wird, um die Hypothek zu bezahlen, um die Ausbildung der Kinder zu bezahlen etc. Das also, das Hypothese 1, dass es einen Push-Faktor gibt, der bisher nicht erwerbstätige Personen, insbesondere Frauen, dazu zwingt, auf den Arbeitsmarkt Arbeitskraft anzubieten. Das war die eine. Die andere Hypothese wäre, dass insbesondere die Expansion, die Ausweitung, das Wachstum des Dienstleistungssektors dazu geführt hat, dass vermehrt Arbeitskräfte mit niedrigen Qualifikationen, nicht regulären Bereich, nachgefragt wurden. Dann haben wir uns gesagt, wie können wir eigentlich der Sache auf den Grund gehen, weil auch da wieder in der Literatur gibt es sehr viele Untersuchungen, die sind zum Teil anekdotisch, die sind Fallstudien bezogen, die sind mal auf eine Industrie bezogen, nicht auf andere. Und darauf entschieden haben wir gesagt, am Schluss, wenn wir über den Arbeitsmarkt wissen wollen, ob dort mehr Angebot oder mehr Nachfrage am Werk war, sollten wir vielleicht anschauen, was der Preis der Arbeit gemacht hat, ob er gestiegen oder gefallen ist im Verhältnis zum anderen Segment des Arbeitsmarkts. Also wir haben versucht, den Arbeitsmarkt in 2 Segmente zu teilen. Einen Arbeitsmarkt für reguläre Arbeitskräfte, einen Arbeitsmarkt für nicht reguläre Arbeitskräfte und uns überlegt, was ist, wenn es eine Verschiebung gibt der Nachfrage von regulär zu nicht regulär und was müsste eigentlich passieren, wenn bildlich gesprochen oder anschaulicher gesprochen gehen viele japanische Frauen in ihrer Nachbarschaft in den Kombini oder Supermarkt und sagten, könnte ich nicht vielleicht ein paar Stunden hier was arbeiten? Oder aber gehen sie da an einem Aushang vorbei, auf dem steht, jetzt sogar schon 1500 Yen für einfache Arbeiten und jederzeit gerne mal melden und alles zwischen 5 Stunden und 30 Stunden die Woche jederzeit möglich, ja. Und finden, ach, das wäre vielleicht ja noch ganz nett.
Wir haben uns auch die Löhne angeschaut und mussten feststellen, dass die Löhne, die am meisten gestiegen sind zwischen 1988 und 2010, die Löhne der nicht regulären weiblichen Angestellten waren. Den zweithöchsten Lohnanstieg verzeichneten die regulär beschäftigten Frauen. Dann kommen die nicht regulär angestellten Männer und die regulär angestellten männlichen Arbeitnehmer weisen mehr oder weniger keinen Lohnanstieg aus über diese 13 Jahre. Das heißt nicht, dass der Gap zwischen Männerlöhnen, Frauenlöhnen, zwischen Löhnen von regulär und nicht regulär Angestellten komplett verschwunden ist, aber der Gap wurde kleiner. Und zwar um einiges kleiner. Also was man sagen kann, ist, dass der Anstieg der Löhne der regulär angestellten Frauen sicher auch mit der längeren Verweildauer der Frauen im Unternehmen zu tun hat. Das hat sicher dazu beigetragen. Und was auch beigetragen hat, ist die bessere Ausbildung der Frauen. Das sind so diese zwei Faktoren. Jetzt der stärkste Anstieg, den wir beobachten bei den nicht regulär angestellten Frauen, gibt eben auch schon die Antwort auf die Frage, die Georg vorhin aufgeworfen hat, nämlich haben viele Frauen ihre Arbeitskraft zur Verfügung gestellt, weil sie das Haushaltseinkommen aufbessern wollten oder mussten? Oder sahen sie vielleicht Anzeigen mit doch relativ attraktiven Stundenlöhnen und dachten sich, ja, für dieses Entgelt gehe ich gerne ein paar Stunden arbeiten? Was würden wir erwarten, wenn plötzlich ganz viele Menschen in diesen nicht regulären Arbeitsmarkt drängen? Das Angebot aber gleich bleibt, wir erwarten, dass die Löhne sinken. Sie sind aber gestiegen. Also das ist für uns ein ganz starker Hinweis darauf, dass es eben nicht ein größeres Angebot gab, sondern dass die Nachfrageseite diese zusätzliche nicht regulären Angestellten händeringend gesucht hat und bereit war, viel höhere Löhne zu zahlen.
Das hat ja auch noch eine sozialpolitische Implikation, nämlich dass wenn die Löhne, wir haben das jetzt so ausgedrückt, weil wir es indexiert betrachtet haben, dass die Löhne im nicht regulären Sektor, das gilt ja auch für Männer, deutlich stärker gestiegen sind als im regulären Segment des Arbeitsmarktes. Was wiederum heißt, der Gap, den es auch dort gibt, der Entlohnung zwischen regulären und nicht regulären Beschäftigten, dass der massiv geschrumpft ist in dieser Zeit. Das ist eine zweite gute Nachricht, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, die sich niemand auf die Fahnen geschrieben hat.
Ein Erfolg, den sich niemand auf die Fahnen geschrieben hat. Auch eine unerwartete Erkenntnis, der wir noch einmal ein wenig auf den Grund gehen wollen. Wie der O-Ton von Yamamoto am Anfang dieses Podcasts schon vermuten lässt, haben Oppositionsparteien natürlich auf die verlorene Generation hingewiesen. Hier ein weiteres aktuelles Beispiel aus dem Jahr 2021 vom damaligen Vorsitzenden der konstitutionell-demokratischen Partei, Edano. Der Wahlwerbeclip trug übrigens den Titel An die verlorene Generation. Die verlorene Generation hangelt sich von Job zu Job. Es gibt wohl viele unter ihnen, die sich eine Familie wünschen, aber keine haben können. Das hat alleine die Politik zu verantworten. Das, was hier die ganze Zeit nicht rund läuft, ist die Politik schuld. Es ist ganz sicher nicht die Verantwortung von Ihnen, den Betroffenen. Wie steht es aber um die Regierungsparteien? Haben Sie die Erfolge der Beschäftigungspolitik im Wahlkampf und in Ihrer öffentlichen Selbstpräsentation genutzt? Wir haben 100 Wahlwerbespots angeschaut und einige Wahlprogramme der LDP der letzten zwei Jahrzehnte durchsucht, um diese Frage zu beantworten. In den Werbespots der LDP fanden wir in unserem nicht repräsentativen Sample fast nichts, was auf Erfolge der Beschäftigungspolitik verweist. Eine Ausnahme ist dieser kurze LDP-Spot aus dem Jahr 2017. Nippon wa ima zenshin shite imasu. Koyō mo Abe sagt hier, mit Japan geht es jetzt aufwärts. Beschäftigung, Einkommen, überall im Land wird es besser. Wir produzieren Ergebnisse. LDP. Könnten Sie diesen Spot jetzt sehen, dann würden Sie bemerken, dass das Wort Beschäftigung und die Zahl 1,1 Millionen eingeblendet wurden. Im ganz Kleingedruckten, das im Fernseher niemand hätte lesen können, wird erklärt, es handle sich um neue Jobs, die zwischen 2012 und 2015 entstanden sind. Ob es sich um reguläre oder irreguläre handelte, wurde nicht erläutert. Eine Wahlkampfrede des Juniorpartners der Regierungskoalition Komeito lässt erkennen, dass diese Partei lieber auf Verständnis und Hilfe für Betroffene setzt, für Menschen in schwierigen Situationen. Ich spreche zu den Damen und Herren, die wegen ihrer Arbeit besorgt sind. Die Damen und Herren, die einfach keine gute Arbeit finden können. Ich möchte, dass sie sich fort- und weiterbilden. Investition in Menschen, Investition in die Zukunft. Das sei keine Geldverschwendung. Wie sieht es in Wahlprogrammen aus? Die Universität Tokio analysierte Wahlprogramme für die Unterhauswahl 2003. Einzig die Kandidaten der Kommunistischen Partei machten Beschäftigung zu einem Thema und von ihnen auch nur 6,5%. Im Oberhauswahlprogramm der LDP 2007 kam Beschäftigung junger Leute erst in Punkt 76 von 155 vor und da als Instrument, um den Arbeitskräftemangel in Klein- und Mittelunternehmen zu lindern. Diejenigen, die schon viele Jahre ohne Abschluss und ohne Anstellung waren, denen versprach man, die Gelegenheit, einen Consulting-Service in Anspruch nehmen zu können und Fortbildungsangebote zu erhalten. 2010 strebte die LDP eine Beschäftigungsausweitung durch Verbesserung des Umfelds für Unternehmen an, unter anderem Steuererleichterung, und versprach Zuschüsse für Unternehmen, die Absolventinnen und Absolventen für 3 Jahre auf Probe einstellen wollten. Dabei gestand man ein, dass sich die Jobsuche für junge Menschen schwierig gestalte. Und 2015 schuf die LDP-Regierung eine Zentrale für die Umwandlung zu regulärer Beschäftigung, dessen Leiter Kei Danden besuchte, um einen Brief zu übergeben. In ihm wurde um Unterstützung für die Umwandlung in reguläre Beschäftigung angesucht, aber weder enthielt der Brief konkrete Ziele noch Sanktionen. Danden wolle das prüfen, sagte der damalige Vorsitzende Sakakibara. Seine eigene Firma, Tode Industries, ein Chemiekonzern mit 45.000 Mitarbeitenden, würde ohnehin schon irreguläre Angestellte zu regulären machen, wenn ausreichende Qualifikation vorhanden sei. Grundsätzlich wird in den Programmen und Werbespots entweder die Bekämpfung von Missständen oder eine bessere Zukunft versprochen. Verweise auf eigene Erfolge kommen weniger häufig vor. Zudem fällt die erste Oppositionszeit der LDP ab 1993 in die Post-Bubble-Phase. Danach regierten die Sozialisten mit. Ab 1999 schloss sich Komeito der Koalition an. 2001 initiierte Koizumi neoliberale Strukturreformen. 2009 geriet die LDP dann 3 Jahre lang in die Opposition. In dieser wechselhaften Phase war es vielleicht auch gar nicht so einfach, mit Bestimmtheit zu sagen, wer für Beschäftigungszahlen verantwortlich war. Ob all das jetzt eine ausreichend substanzielle Antwort auf die Frage ist, ob und warum sich japanische Regierungen die genannten Erfolge nicht eindringlicher gutgeschrieben haben, sei dahingestellt. Das gilt auch für einen weiteren Erfolg, von dem wir in unserer wenig systematischen Untersuchung kaum etwas gefunden haben.
Ich wollte noch auf eine weitere gute Nachricht eigentlich eingehen aus Gender-Perspektive, die wir auch so in der Form nirgends gesehen oder gehört haben. Also wenn wir uns jetzt die absoluten Zahlen anschauen zwischen den Jahren 1988 und 2010. 1988 gab es rund 36 Millionen reguläre Angestellte. 2010 lag die Zahl bei 36,1 Millionen, also immerhin eine Zunahme von 0,1 Millionen regulärer Stellen. Wenn man das jetzt aufdröselt nach Geschlecht, stellt man fest, dass 1988 gab es 25,5 Millionen reguläre männliche Angestellte. 2010 war die Zahl bei 25,2 Millionen. Also die Zahl der regulären männlichen Angestellten hat um 0,3 Millionen abgenommen in dieser Zeit. Bei den Frauen sieht es so aus, dass 1988 gab es 10,5 Millionen, 2010 gab es 10,9 Millionen, also eine Zunahme um 0,4 Millionen. Das heißt, diese 0,1 Millionen zusätzliche Stellen, die geschaffen worden sind, die gingen vollumfänglich an die Frauen. Plus die Frauen haben den Männern 0,3 Millionen reguläre Stellen abgelost. Nicht? Also die wurden nicht durch Männer besetzt, sondern durch Frauen. Und das finde ich eine unglaublich positive Entwicklung, aber von der redet niemand. Es sieht tatsächlich so aus, dass die Männer sich auf dem Arbeitsmarkt vermehrt ganz starker weiblicher Konkurrenz ausgesetzt sehen. Das hat sicher damit zu tun, dass die Frauen im Vergleich zu noch vor 30, 40 Jahren viel besser ausgebildet sind. Und man kann eben feststellen, dass sich die Frauen nicht nur in den traditionell weiblichen Industrien wie im Gesundheitswesen oder in der Erziehung, in der Ausbildung vermehrt diese regulären Stellen sichern, sondern sie dringen eben auch in sogenannte männliche Industrien vor, wie Banken, Versicherungen, IT, Immobilien, herstellende Industrie, Forschung und Entwicklung. Die Zahlen, die ich vorher genannt habe, legen schon den Schluss nahe, dass in ganz vielen Fällen mittlerweile Frauen der Vorzug gegeben wird.
Ich glaube nicht, dass dem ein politisches Moment zugrunde liegt, sondern vielmehr sehr rational vom Markt getrieben, zu sagen, ich möchte den besten Arbeitnehmer, Nehmerin einstellen. Und nicht, ich möchte einen Mann einstellen oder ich möchte eine Frau einstellen. Und dass hier jetzt tatsächlich Potenzial besser ausgeschöpft wird, effizienter als früher, wo man kategorisiert nach Geschlecht Arbeitsinhalte zugeteilt hat im Grunde. Ich würde sagen, wie Stefan erwähnt hat, Bildungsexpansion, das kann als ein Erfolg gelten.
Wenn nun aber dominantes Narrativ und Allgemeinwissen nicht von den Daten gestützt werden, sondern die darauf hindeuten, dass alles viel komplexer ist. Warum hat sich das von der verlorenen Generation trotzdem so lange durchgesetzt? Weil es so leicht zu verstehen ist? Spätestens an dieser Stelle drängen sich da noch weitere Fragen auf. Wie entstehen eigentlich solche Narrative wie das der Lost Generation? Und ist es schon Verschwörungstheorie, wenn man fragt, gibt es Gruppen, die das Narrativ ausreichend befeuern und am Leben halten können, um daraus Vorteile zu ziehen? Und da wir schon dabei sind, gibt es noch andere Narrative, die in ihrer schlichten Eleganz in die Irre führen? Wie wäre es mit dem von der japanischen Gesellschaft als einer, in der 90% sich der Mittelschicht zugehörig fühlten? Diese Aussage wurde jahrelang im In- und Ausland von Multiplikatoren verbreitet und lebte zeitgleich zu der auch in der deutschen BWL gut verankerten Überzeugung, dass japanische Unternehmen vieles viel besser machten. Ich selbst habe das an der Uni Bonn in BWL-Vorlesungen in den späten 80er Jahren zu hören bekommen, wenn über Kaizen, Just-in-Time-Delivery und andere vermeintlich einzigartig japanische Betriebspraktiken geschwärmt wurde. Die waren oft in einer japanischen Vokabel zusammengefasst, das gab dem Konzept offenbar mehr Glaubwürdigkeit und klang auch nach mehr Expertise, so wie das Wort Sakura ja auch so wirken kann, als sei die Kirschblüte in Japan besonders schön.
Beispiele weitere, Kanban. Ja, das ist im Grunde ja ein sehr simples Lagerbestandssystem, von dem man heute weiß, dass die ursprüngliche Einführung eigentlich auch auf Anregungen aus USA in der frühen Nachkriegszeit zurückgeht. Papierbasiertes Lagerhaltungssystem, ja, Mindestbestandsmengen als Auslöser für Nachbestellungen. Das ist im Grunde die ganze Geschichte. Aber das wird heute im Management von Softwareentwicklergruppen verwendet. Es hat sich dann interessanterweise während der Corona-Zeit eine richtige Welle entwickelt für Self-Management, als Self-Management-Tool. Wie organisiere ich mein Leben, wenn ich die ganze Zeit zu Hause bin? Da gibt es wunderbare YouTube-Videos von Menschen auf der ganzen Welt, die erzählen, wie das ihr Leben verändert. Man kann die Frage stellen, warum es an diesen Begriffen sich aufhängt. Ich denke, es hat damit zu tun, es ist ein exotischer Begriff, der sich doch meist noch ganz gut aussprechen lässt, in vielen Sprachen. Auf eine Art ein sehr erfolgreicher kultureller Export, dem man aber von der wissenschaftlichen Sicht her dann schon ganz dringend sehr skeptisch gegenüberstehen muss. Ja.
Die 90% Mittelschicht kamen übrigens nur zustande, weil der Fragebogen der Regierung drei Kategorien für Mittelschicht und je nur eine für Unter- und Oberschicht vorsah. Die, die nur ein wenig hatten, betrachteten sich dann lieber als untere Mittelschicht. Und da japanische Befragte ohnehin die Tendenz haben, nicht die extremen Antwortoptionen in Fragebögen zu wählen, war man schnell bei 90%. Nach dem Platzen der Bubble waren die Erfolgsgeheimnisse japanischer Unternehmen in den Augen vieler ausländischer Kommentatoren übrigens genau die Gründe, warum nun alles im Bach runterging.
Die japanischen Unternehmen waren ja in den 80er Jahren ein Vorbild für viele westliche Unternehmen, insbesondere Beschäftigungspraktiken wie Senioritätsprinzip oder Löhne, die ans Dienstalter gekoppelt waren, wurden eigentlich als vorteilhaft angesehen, weil sie eben auch die Verweildauer der Mitarbeitenden im Unternehmen gefördert haben und so auch zu einer sehr starken Unternehmenskultur geführt haben, also mit zu einer starken Identifikation der Mitarbeitenden mit den Unternehmen. Und das wurde in den 80er Jahren eigentlich auch als nachahmenswert angesehen und vielen westlichen Unternehmen empfohlen, nicht? Also dieser japanische Weg. Und interessanterweise mit dem Platzen der Bubble wurden genau die gleichen Faktoren dann herangezogen, um den Niedergang der japanischen Firmen, die fehlende Wettbewerbsfähigkeit zu erklären. Da war die lange Verweildauer plötzlich ein Hindernis, um neues Wissen ins Unternehmen zu holen. Da wurde eine starke Unternehmenskultur ebenfalls als hinderlich angesehen, weil sie zu einer Betriebsblindheit führen könnte. Das war die Geschichte oder das war so das Narrativ, das dann in den 1990er Jahren plötzlich Überhand gewann. Aber geändert hat sich eigentlich de facto in den Unternehmen nichts. Nicht? Nur unsere Wahrnehmung und unsere Beurteilung dieser Faktoren hat sich wirklich diametral geändert.
Die Option der lebenslangen Anstellung galt ohnehin fast ausschließlich für Männer. Seit den 1990er Jahren sind es unverändert nur knapp 30% von ihnen, die bei der gleichen Firma in Rente gehen, bei der sie ihre Erwerbstätigkeit begonnen haben. Auch das Narrativ der Kaksa-Sakai, der ungleichen Gesellschaft, wäre vielleicht zu hinterfragen, zumal es direkt mit dem Arbeitsmarkt zusammenhängt.
Die Kakusa-Sakai, also diese Gap-Society, dieses Konzept ist mehr oder weniger zeitgleich oder zu der Arbeitsmarktentwicklung, die wir angeschaut haben, sehr populär geworden. Wurde viel diskutiert und das passt natürlich nicht so gut zusammen.
Da gibt es im akademischen Bereich einen Diskurs, der ganz spannend ist, zwischen Tachibanaki Toshieki und Otaki Fumio, einer Kyoto, einer Osaka. Auch da ging es am Schluss um die Frage, wie werte ich welche Daten aus? Und wenn man es auf einer seriösen Vergleichsbasis macht, dann ging es vor allem auch um die Frage, haben wir eigentlich, und das war ein Claim von Tachibanaki, mittlerweile in Japan eine Gesellschaft, die größere Einkommensunterschiede aufweist als die USA. Unsere Intuition sagt, kann nicht wirklich sein. Und wenn man die Daten seriös vergleicht, was aus meiner persönlichen Sicht Otake gemacht hat dann, der damals noch im Vergleich zu Tachibanaki recht jung war, gesagt hat, Werter Sensei, das stimmt so nicht. Und was er dann hinterher auch mal im späteren Werk gesagt hat, ja, stimmt schon nicht, aber es gibt ganz viele andere Probleme.
Unsere beiden Gäste haben ihre Ergebnisse in der Winterausgabe 2015 des Social Science Japan Journal veröffentlicht. Ihr Beitrag trug den Titel Decades Not Lost But Won: Increased Employment, Higher Wages and More Equal Opportunities in the Japanese Labor Market. 2 Jahre später legte der Harvard-Historiker Andrew Gordon im gleichen Journal seine Sicht des japanischen Arbeitsmarktes dar. Dabei schrieb er über die Erkenntnisse unserer Gäste: Blind and Mandach take a revisionist stance. Einen revisionistischen Standpunkt also. Vielleicht ist Gordons Seitenhieb auch ein Teil der Antwort darauf, warum sich bestimmte Narrative durchsetzen. Auch Wissenschaft ist vor politischen Ansichten und Ideologien nicht geschützt. Und jetzt kommt etwas Unangenehmes, nämlich der Satz, es fehlt uns die Zeit, auf dieses Thema weiter einzugehen. Dabei ist es wichtig. Vielleicht wird ihm in der Zukunft eine eigene Folge gewidmet. Jetzt bleibt mir nur noch, einen herzlichen Dank an unsere beiden Gäste auszusprechen. Stefania Lotanti von Mandach und Georg Blend. Und Ihnen danken wir natürlich fürs Zuhören. Und wir schließen wie immer mit der aufrichtigen Bitte, sich den Vorschlag unseres Sponsors anzuhören. Der ist auch wichtig. Sie wissen schon.
Japan. Und dann